Die Tatsache, dass man eben gemeinsam dort Großteil seines Vermögens gebunden hat, hält einen halt beieinander. Egal, ob man sich jetzt gut versteht oder nicht. Wir haben alles in-house gemacht. Also wir haben eigentlich bei wenigen Entscheidungen darüber nachgedacht, sourcen wir das vielleicht aus. Man muss den einstellen, der sich dann um diesen, sag mal, bürokratischen Kram kümmert und hat dann vielleicht kein Geld, um noch jemanden einzustellen, der auch nochmal nach einem neuen Kunden guckt. Solange man stehen bleibt und auch Rückschläge verkraften kann, dann kommt man auch nach vorne.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph.
Hey Malte, grüß dich.
Christoph, ich hatte Besuch von Patrick Maurenbrecher. Das ist der Gründer des Hamburger Family Office Contora.
Ah ja, klar, die kenne ich vom Namen.
Ganz genau. Die sitzen in Hamburg auch an einer sehr exponierten Stelle. Kennst du das Nivea-Haus da an der Alster zwischen Jungfernstieg? Genau, zwischen Jungfernstieg und Vierjahreszeiten. Mhm. Da sitzen die drüber.
Auch schon öfter mal drin gewesen.
Siehst du, im Nivea-Haus?
Ja.
Okay.
Aber unten zum Einkaufen, nicht?
Genau.
Dass da mein Family Office sitzt. Soweit ist es noch nicht.
Die sitzen ganz oben, haben eine wunderbare Terrasse und kannst dir vorstellen, wie geil die über die Alster gucken. Der Patrick kommt aber aus der Unternehmerfamilie in NRW und wir haben so ein bisschen über seine Herkunft gesprochen. Das ist eine sehr große Familie, die hält auch unter anderem Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen dort in der Ecke. Der hat erzählt, wie man dieses Unternehmertum so ein bisschen aufgesaugt hat, wenn man immer Partys und Feste mit der Familie feiert und die Großmutter noch da ist, die Urgroßmutter, der Onkel, die Tante. Also der ganz große Kreis und das findet ein-, zweimal im Jahr statt. Wahrscheinlich immer wieder die gleichen Muster. Irgendein Onkel ist dann knallt irgendwann betrunken vom Sessel. Aber das war halt der verbindende Teil ja einer ganzen Großfamilie.
Ja, spannend. Interessant ja auch, wenn du sagst NRW, dass wir so oft Gäste jetzt aus NRW haben. Also der Niki Lange, der war ja auch aus Essen, auch Unternehmerfamilie dort und Family Officer. Irgendwie, gut, ist ein großes Bundesland, aber irgendwie haben wir da eine hohe Klumpenrisiko.
Sind ja auch sympathische Menschen. Wir sind ja beide auch eine 10 von 10, wenn es um Karneval geht.
So ist es.
Ich habe auch noch mit Patrick gesprochen über seine Zeit bei Contora, die Gründung und auch über die Frage, was heute so eine Eigenleistung sein sollte und wo man eher sagt, nee, das lasse ich machen, da gehe ich ins Outsourcing. Das ist ja eine Geschichte, die hat uns hier in der Mediengruppe auch oft begleitet. Wir sind ja auch ganz wild quasi ins Make gegangen und weniger ins Buy.
Ja, ist auch eine interessante Frage, die man sich jetzt natürlich in diesen ganzen KI-Zeiten auch stellt, wo das auch alles sich so wahnsinnig schnell verändert. Also willst du alles aufbauen? Kannst du das überhaupt, selbst wenn du es möchtest? Also bin ich auch der Meinung, dass das nicht immer sinnvoll ist und dass man sich heutzutage vielleicht viel mehr lieber reinkauft, spezialisierte Dienste.
Ja, und bei einem Family Office kommt ja auch noch dieser ganze regulatorische Schweinkram dazu. Die sind ja durchreguliert wie eine Großbank.
Auf der anderen Seite schaffst du dir natürlich, wenn du externe Sachen hast, immer Risiken. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die V-Bank-Sachen. Bin da jetzt nicht im Detail drin, aber das war ja ein externer Dienstleister, wo dann ein Datenleck kam. Und natürlich, wenn du das nicht intern hast, hast du solche Schnittstellen oder Risiken natürlich mehr, wenn du mehrere Dienstleister hast.
Absolut, das gilt es abzuwägen. Aber am Ende musst du wahrscheinlich, wie wir es ja auch hier tun, sich ständig zwischen Skalieren und Standardisieren bewegen und was denn quasi keine wertschöpfende Tätigkeit ist, das sollte wahrscheinlich von draußen kommen.
Aber spannendes Thema.
Moment, Christoph, wir haben die Sterne vergessen. Gebt uns bitte 5 Sterne, damit wir weiterhin mit so interessanten Menschen wie Patrick sprechen.
Und jetzt geht's los.
Patrick, du kommst aus dem M&A-Banking und bist jetzt Chief Investment Officer eines Family Office und hast eine Unternehmerfamilienherkunft. Was waren für dich die prägenden Momente? Oder fangen wir erstmal an, was hat denn deine Unternehmerfamilie gemacht?
Also das ist einer dieser rheinischen Unternehmerclans mit, ich weiß nicht, wir sind glaube ich, also das ist dann immer weiter gestiegen, 400, 500 Gesellschafter mittlerweile. Aber was haben wir gemacht? Also wir waren diversifiziert. Wir haben Steinbrüche betrieben oder das tun wir heute noch. Dann eine Marke, die so ein bisschen bekannter ist, ist Zwilling. Also das heißt, wir haben Messer und Töpfe und sowas gemacht. Und dann haben wir auch Finanzdienstleistungen gemacht. Da gibt es ein Unternehmen in Köln, das heißt ABC Leasing. Also Leasing und Factoring sind da so Themen. Aber es gab auch mal Mühlen. Wir haben auch mal Mühlen betrieben. Und dann gibt es auch eine Bank, Bank 11, die macht Autofinanzierung. Und also sozusagen dieser klassische diversifizierte Familienkonzern, kann man sagen, der heute in der siebten Generation steht.
Kam für dich irgendwann mal etwas anderes in Frage, als selber Unternehmer zu werden?
Also das ist nicht, dass ich von vornherein dachte, ich kann das oder ich möchte das unbedingt machen. Ich habe nach der Schule dann Wirtschaftswissenschaften studiert, von daher war schon das Interesse grundsätzlich da. Aber mir war halt sehr bewusst, dass das gar nicht so einfach ist, als Unternehmer die Verantwortung für all diese Themen dann zu tragen. Und deswegen war, als ich nach der Uni gestartet habe, stand bei mir im Vordergrund, dass ich halt erstmal verschiedene Sachen sehen will und lernen will, um dann auch das Gefühl zu haben, dass ich so einer Aufgabe gewachsen sein könnte.
Wo hast du denn in den Schulferien gearbeitet? Im Steinbruch oder im Autoleasing?
Beides nicht. Also ich habe ehrlicherweise im eigenen Unternehmen habe ich keine Praktika gemacht. Also ehrlicherweise damals, also auch zu Schülerzeiten und so, da war ich da auch noch nicht so interessiert. Da waren meine Interessen woanders.
Wenn man mit quasi Unternehmerkindern unserer Generation spricht, dann ist da vielfach eine leicht verklärte Erinnerung an die Vergangenheit, dass die Eltern quasi immer gearbeitet haben. Was hast du denn als prägendste Erfahrung aus deiner Zeit mitgenommen?
Also vielleicht da muss man sagen, das ist halt eine sehr, sehr große Familie. Das heißt, die Situation war nicht so, dass jetzt meine Eltern selber im Unternehmen gearbeitet hätten. Ganz, ganz im Gegenteil, die haben ganz andere Sachen gemacht. Aber für mich, was sehr prägend war, war durchaus diese großen Familienfeste, die wir immer hatten. Also es gab halt immer Weihnachten, bei der Urgroßmutter gab es ein Fest und bei der Großmutter gab es ein Fest. Und von daher, das waren immer diese großen Zusammenkünfte, wo diese ganzen Verwandten halt da waren. Und dann waren da immer diese ganzen Onkels und Tanten, die einem eben die Welt erklärt haben. Und das war für mich jetzt gar nicht so, dass mich das so angesprochen hat. Aber was ich immer super fand, war halt die ganzen Cousins und Cousinen, mit denen man sich dann da relativ frei auf diesen Festen bewegen konnte, weil die Eltern waren ja anderweitig beschäftigt. Und dann konnten wir eigentlich machen, was wir wollten, so mehr oder weniger. Und das ist etwas, was ich unheimlich positiv erinnere. Von daher, das Interessante ist jetzt, wenn ich auf meine eigene Historie da gucke, also es gibt ja durchaus viele Familien, die sehr groß sind, aber wenn es eben nicht dieses gemeinsame Unternehmen gibt oder diesen gemeinsamen Konzern oder so, dann fliegen diese Beziehungen schneller auseinander. Und die Tatsache, dass man eben gemeinsam dort Großteil seines Vermögens gebunden hat, hält einen halt beieinander, egal ob man sich jetzt gut versteht oder nicht. Und für mich als jetzt Kind war das einfach total positiv, dass es da diese Welt gab mit all diesen Gleichaltrigen eigentlich. Und dann hat man eher hingenommen, dass es dann auch immer diese Onkels gab, die einem alles erklärt haben. Und man dachte manchmal, sorry, hast du jetzt schon so oft gehört. Aber es gehörte dann irgendwie dazu. Und ja, es ist dann eher so, ja, das ist halt dieser schrullige Onkel oder der. Oder jetzt kommt er wieder und sagt das. Oder jetzt kommt wieder die Tante so und so und sagt wieder, na, weißt du, wie ich heiße? Und so. Ne?
Führt ihr die Partys heute noch fort?
Ja, also durchaus gibt es nach wie vor die Zusammenkünfte. Allerdings sind die weniger geworden. Also natürlich, die Urgroßmutter ist verstorben mittlerweile. Das heißt, solche Art Weihnachtsfeiern gibt es in der Form nicht mehr. Aber es gibt halt nach wie vor Familienfeiern, die eben sehr regelmäßig stattfinden, im kleineren und im größeren Rahmen. Also das ist halt, meine Großmutter hatte, das waren halt 7 Geschwister. Und von daher kann man sich auch vorstellen, wie groß die Familie dann war. Und das gibt es nach wie vor und das empfinde ich auch nach wie vor als wahnsinnig bereichert und wertvoll.
Du warst hier im Vorstand der Familienunternehmer auch aktiv. Was ist deine Botschaft an junge Unternehmer und an Familienunternehmer im Speziellen?
Also der Grund, warum ich mich da engagiert habe, ist das, was mir in Deutschland, jetzt ich will hier nicht politisch werden, aber was mir halt fehlt, ist einfach ein positives Narrativ zu Unternehmern. Und meine Sicht ist eben, dass der ganze Wohlstand, den wir hier haben, der liegt eben nicht an irgendwelchen Politikern oder so, die besonders schlau sind, sondern das liegt halt an den Unternehmern, ehrlicherweise. Und trotzdem haben wir hier so eine wahnsinnig negative, sehr neidgeprägte Debatte über Unternehmer und die Reichen und irgendwie die beuten die anderen aus. Und damit will ich gar nicht sagen, dass alle Unternehmer alles richtig machen, aber so eine Art Wertschätzung für die Leistung, die gibt es eigentlich zu wenig. Und meine Sicht darauf war, ich will dann mich nicht nur darüber beschweren, sondern dann will ich mich auch ein bisschen engagieren. Und deswegen bin ich in den Verband eingetreten und habe da eben dann auch ein bisschen was dazu getan, weil der Verband der Familienunternehmer aus meiner Sicht wirklich eine sehr positive Rolle in diese Richtung spielt. Und da habe ich mich ein bisschen engagiert.
Wie ist es um das Unternehmertum in Deutschland jetzt mal abseits der Neiddebatte aktuell bestellt?
Tja, also ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, dazu zu sprechen, aber meine Sicht ist halt, dass die Rahmenbedingungen, unternehmerisch zu agieren, eigentlich immer eher schlechter und schlechter werden. Und ich will nicht in dieses Horn stoßen mit diesen, alles wird schlechter und geht den Bach runter, aber es fällt mir doch zunehmend etwas schwerer, einen positiven Outlook zu haben, weil, also ich kann da nur die Schlagworte auch nennen, die man eben immer hört, weil sie auch stimmen, und das ist eben Bürokratie. Und ja, sozusagen, es werden einfach immer mehr Knüppel in den Weg geworfen, um eben zu gestalten. Und das ist halt einfach schwierig. Und ich kann es ja nur sagen, in meiner jetzt eigenen unternehmerischen Aktivität, also ich bin ja nicht in das Familienunternehmen eingetreten, sondern habe ja dann mit Stefan Buchwald zusammen Contora Family Office aufgebaut. Und das war halt diese klassische gebootstrappte Geschichte von null aus dem operativen Cashflow dieses Unternehmen eben zu entwickeln, zu dann ungefähr 80 Mitarbeitern. Und das ist halt diese klassische Geschichte. Wir haben da nie zum Beispiel irgendwelche Dividenden oder irgendwelches Geld aus dem Unternehmer nehmen können, weil wir es eben operativ immer wieder ins Geschäft gesteckt haben, um eben den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Und jetzt sind wir ja viel dann auch auf der Investmentseite unterwegs. Das heißt, wir waren sehr in diesem regulierten Geschäft, haben also eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft gegründet, die dann auch eben von der Bankenaufsicht sozusagen überwacht wird. Und das ist schon irre, ne? wenn man sich vor Augen führt, welchen Regularien man dann ja sich unterwirft. Also im Nachhinein, wenn Stefan und ich vorher gewusst hätten, was da auf uns zukommt, ich weiß gar nicht, ob wir so eine Kapitalverwaltungsgesellschaft wieder gegründet haben. Heute freuen wir uns natürlich, weil es ist wirklich kompliziert, und für jede Assetklasse braucht man eine eigene Lizenz. Und ob das ein geschlossene oder ein offene Vehikel sind, die man dann berät, sind wieder andere Lizenzen. Und dann kommen die ganzen EU-Regulierungen, und die haben sicher ursprünglich alle auch irgendwie einen guten Sinn. Aber ob das nun Sachen sind wie DORA und was es da alles für schöne Dinge gibt, da fühlt es sich zum Teil für uns wirklich so an, dass wir müssen als kleines mittelständisches Unternehmen, teilweise haben wir den Eindruck, fast die gleichen Anforderungen erfüllen wie eine Großbank. Und das bringt einen um. Und irgendwie, man muss dann drüber nachdenken, wen kann man denn jetzt wieder einstellen? Und dann ist das halt tendenziell jemand, man muss den einstellen, der sich dann um diesen, ich sag mal, bürokratischen Kram kümmert, und hat dann vielleicht kein Geld, um noch jemanden einzustellen, der auch nochmal nach einem neuen Kunden guckt. Und das ist halt wirklich beschwerlich einfach, ne? Und fragst ja nach, sozusagen, wie ist es als Unternehmer? Ich meine, es gibt ja viele, viele regulierte Bereiche, und wenn man diese Regularien erfüllt, ist das ja auch ein gewisser Schutz vor Wettbewerb durchaus, weil dann ist man ja derjenige, der das dann darf. Andere dürfen es vielleicht nicht. Also ob ich jetzt Lebensmittel produziere oder solche Sachen, betrifft das ja auch. Aber es ist schon zunehmend schwierig, solche Sachen eben von null aufzubauen. Da kann man zumindest in anderen Ländern sehen, dass da die Hürden wesentlich geringer sind, um sich dann auch mal auszuprobieren oder um auch wirklich was zu versuchen aufzubauen.
Ihr seid inzwischen Teil der ALTI-Gruppe, also einer internationalen, wenn man so will, Holding-Gesellschaft, also unter einem Dach einer internationalen Gesellschaft. Kannst du denn gleichwohl dem Nachwuchs, der vielleicht irgendwann mal aus der Bank raus möchte in ein Family Office, doch etwas Mut machen, sagen, wagt diesen Schritt? Es ist zwar ein unternehmerisches Wagnis angesichts der Regulierung und Verwaltung, aber du hast vielleicht eine freiere Entscheidungsvielfalt?
Auf jeden Fall. Also für mich persönlich kann ich das nur sagen, gibt es nichts Schöneres, als Unternehmer zu agieren. Und das ist ganz toll, weil man kann ja, wenn man sich morgens was überlegt und sagt, also wir könnten vielleicht mal in dem Bereich gehen und das versuchen oder dies ausprobieren, dann kann man das ja machen. Dann muss man nicht durch irgendwelche Gremien oder braucht irgendwen anders, der einem sagt, wie man das machen sollte, sondern man kann es einfach ausprobieren. Und wenn man dafür eine Nachfrage findet, dann wird man, also man, solange man stehen bleibt und auch Rückschläge verkraften kann, dann kommt man auch nach vorne. Und das ist, also da unterscheidet sich jetzt unsere kleine Geschichte, sage ich mal, auch nicht von irgendwelchen großen Geschichten, wo sozusagen irgendwelche Milliardenkonzerne entstanden sind. Das ist ja in unserem Fall nicht so, aber die Grundthematik, etwas aufzubauen, zwischendurch mal etwas nicht hinzukriegen, Rückschläge einzustecken und dann aber am Ende doch, sage ich mal, erfolgreich zu sein und zu überleben, das ist wahnsinnig befriedigend, und das kann ich jedem nur empfehlen. Und manchmal hatte ich den Eindruck, beim Hausbauen, da sagt man ja immer, wenn man mal ein Haus gebaut hat, also das zweite wird dann richtig gut. Da habe ich mich manchmal dran erinnert gefühlt, wenn ich dachte, also wenn ich jetzt nochmal von vorne loslegen würde, dann wüsste ich, was ich zum Beispiel mir sparen kann.
Nimm uns mal mit, was sparst du dir für ein Family Office 2.0?
Na, sagen wir mal so, unsere Philosophie war jetzt für unser spezielles Geschäftsmodell immer, dass wir alles selber gemacht haben. Wir haben alles in-house gemacht. Also wir haben eigentlich bei wenigen Entscheidungen darüber nachgedacht, sourcen wir das vielleicht aus. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Finanzbuchhaltung haben wir komplett selber gemacht. Sowohl für unser eigenes Unternehmen als auch für die Investments, die wir betreut haben, haben wir dann extra Finanzbuchhalter eingestellt, die diese ganze Buchhaltung gemacht haben, um das dann entsprechend wiederum den Mandanten zur Verfügung stellen zu können, die das wiederum brauchen für ihre eigenen Steuererklärungen oder Jahresabschlüsse. Und da ist auf dem Weg, dann haben wir durchaus gelernt, das sind Fragen, da kann man nochmal drüber nachdenken, da gibt es professionalisierte Outsourcing-Dienstleister, die das für einen übernehmen. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel letztes Jahr uns dann entschieden, die Finanzbuchhaltung für die Fonds zum Beispiel nicht mehr selber zu machen. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich bewusster entscheide, was sind diese klassischen Make-or-Buy-Entscheidungen? Was mache ich selber? Wo bin ich auch selber vielleicht wirklich exzellent? Und was sind eher Sachen, die ich zukaufe? Weil dann kann ich mich mehr um die Sachen kümmern, wo ich den Unterschied ausmachen kann. Und bei Finanzbuchhaltungen, das ist Brot- und Buttergeschäft, das kauft man dann eben ein. Also um dieses Beispiel mal zu nutzen.
Um nochmal abschließend auf deine Vergangenheit zu kommen, wie bist du denn als Rheinländer hier in Hamburg unterwegs? Was macht denn das Hanseatentum mit dir? Oder hat es mit dir gemacht?
Ja, Malte, vielen Dank für die Frage, weil das ist sehr counterintuitive. Man sagt ja allgemein oder in Deutschland herrscht ja sozusagen die Meinung, also die Rheinländer sind ja so fröhlich und die heißen einen immer so willkommen und die Norddeutschen sind so kühl. Und jetzt muss man sagen, gebürtig bin ich ja aus Köln und habe dann aber auch schon in Düsseldorf gelebt, was ja schon für den Kölner eigentlich eine absolute Unmöglichkeit ist. Von daher, glaube ich, habe ich da schon verschiedene Sachen ausprobiert für mich selber, was das Hanseatische angeht. Muss ich sagen, ich habe mich in Hamburg immer wahnsinnig willkommen geheißen gefühlt. Das war schon bevor ich hier gelebt habe und das Thema mit Stefan gemacht habe. Und wahrscheinlich helfen Kinder auch. Aber was mir halt immer wahnsinnig gut gefallen hat hier und was auch so bleibt, ist einfach dieses sehr straighte der Norddeutschen. Also ich sage schon das, was ich meine und denke in der Regel, und das ist jetzt sehr holzschnittsartig, aber ich habe das durchaus so erlebt. Und wenn wir uns dann auch ein bisschen kennengelernt haben, dann kann ich mich auch total auf dich verlassen. Egal, ob das jetzt, ich sag mal, im Beruflichen ist oder im Kindergarten oder so. Und ich hätte früher durchaus gedacht, dass ich mal zurückziehe ins Rheinland, aber das macht dann über die Jahre schon was mit einem, dass ich da wirklich mir das heute eher nicht mehr vorstellen kann und wirklich sehr zufrieden hier in Hamburg lebe. Und ich finde die Stadt halt auch einfach für unser Geschäftsmodell ehrlicherweise auch super geeignet, weil dieses hanseatische, kaufmännische ist etwas, was man im Rest von Deutschland durchaus als neutral angenehm für diese Rolle des übergreifenden Vermögensmanagers schätzt. Und in vielen anderen Orten in Deutschland gibt es dann immer doch irgendwen, der das als nicht so passend empfindet. Also man wird immer jemanden finden, der München nicht mag oder der sagt, Berlin kommt nicht in Frage. Mein Family Office sitzt nicht in Berlin und im Rheinland natürlich genauso. Und diese Abstoßungseffekte, die gibt es für das Geschäftsmodell Family Office in Hamburg, glaube ich nicht. Und das ist so ein Windfall Profit. Wir haben das ja nicht bewusst gemacht, sondern das ist sozusagen, also Stefan kommt ja auch nicht ursprünglich aus Hamburg. Und deswegen haben wir da, glaube ich, einfach nur Glück gehabt.
Ich habe länger in Köln studiert und gearbeitet und würde heute noch sagen, das ist sowas wie meine Herzensheimat, obwohl ich aus Hamburg komme. Erkennst du unterschiedliche Kundenwünsche aufgrund ihrer regionalen Färbung? Ist der Rheinländer im Portfolio auch ein bisschen Objekt?
Nee, ich würde da sogar einen Schritt weiter gehen. Also unsere Mandanten sind ja eigentlich alles Unternehmer aus Deutschland und Österreich. Aber ich habe auch mit Unternehmern aus USA zu tun oder auch aus Asien. Und also es gibt schon bestimmte Charakteristika, die dem Unternehmer, um es jetzt mal so zu sagen, dem man dem zuschreiben kann. Und das ist relativ unabhängig davon, wo er herkommt. Und also wenn ich mal so eine Sache sagen kann, also viele erfolgreiche Unternehmer habe ich festgestellt, die sind sehr schnell darin, Sachverhalte zu erkennen und dann aber auch sozusagen die Top 3 Themen oder die Top wichtigsten Aspekte oder die Top-Risiken sofort zu erkennen und dann daraus sofort eine Handlung abzuleiten, also dann auch zu entscheiden. Also so mit 70-80%iger Wahrscheinlichkeit, das reicht dann auch und jetzt entscheide ich und mache ich. So, und wenn es halt schief geht, okay, dann mache ich eine neue Entscheidung und dann fange ich wieder neu an. Und da unterscheidet sich der Hamburger, der Münchner, der Kölner und der Frankfurter kein Stück, aber auch nicht jemand aus Milano oder Wien. Und das ist vielleicht so ein Learning, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Also, und die Portfolien haben mit der Kultur ehrlicherweise sehr, sehr wenig zu tun. Also ich habe ja auch über den Alti-Kollegen, ja zum Teil kriege ich auch ein bisschen mit, wie andere Familien aus anderen Weltregionen investieren. Wie soll ich sagen, Nordamerikaner haben tendenziell etwas höheren Anteil an Hedgefonds zum Beispiel. Aber da gibt es nicht grundsätzliche Riesenunterschiede und dann in Deutschland schon mal gar nicht.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Patrick, für das Gespräch.
Ich danke dir, Malte.